Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Medizin für Mitdenker, heute wieder in größerer Runde. Und das hat auch einen Grund, denn wir schauen heute sehr weit, ne?
Genau, wir schauen über den großen Teich. Hallo, hier ist Markus Frierhoff, der Hausmeister und Politikberater der Praxis Dr. Freund.
Das heißt, wieder sehr viel gelesen und wir werden jetzt wieder sehr viele Informationen kommen und großer Teich. Also das heißt, wir gucken heute in die USA und wer so ein bisschen medial die Dinge verfolgt, da wird ja auch viel diskutiert, was da im Gesundheitswesen ja gerade ein bisschen auch verändert wird.
Ich will auch kurz Hallo sagen.
Das ist schön, das darfst du auch in deinem Podcast.
Damit man weiß, wer noch alles da ist. Und der Markus Frierhoff wird heute ganz viel erzählen zu diesen Themen. Da gebe ich jetzt mal weiter.
Ja, es ging diese Woche durch die Medien. Da hat sicherlich der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin mitbekommen, dass in den USA eine große Unruhe im Gesundheitssystem entstanden ist, weil Robert Kennedy Jr., der Gesundheitsminister der Trump-Administration, einen großen Schnitt gemacht hat und die komplette amerikanische STIKO, also die Parallelorganisation zur STIKO, die für die Bewertung von Impfungen zuständig ist, komplett entlassen hat.
Gibt es da Hintergründe? Hat er das argumentiert?
Ja, da gibt es Hintergründe zu. Wir haben uns aber gedacht im Vorgespräch, es macht Sinn, dass wir einfach nochmal ein bisschen den Kontext auch aufzeigen, in dem das Ganze stattfindet. Weil Robert Kennedy ja von den Medien hierzulande auch so extrem als fanatischer Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und sonst wie gebrandmarkt wird. Und man bekommt eigentlich, wenn man so den Mainstream-Medien folgt, kein wirklich differenziertes Bild von ihm. Und das ist aber doch so eine interessante Figur, dass es sich lohnt, da mal genauer hinzugucken. Da würde ich gerne ein bisschen was drüber berichten. Robert Kennedy ist, also eigentlich heißt er Robert F. Kennedy Jr. und er ist der Sohn von Robert F. Kennedy, dem früheren Justizminister der Vereinigten Staaten. Dieser Mann war der Bruder von John F. Kennedy, den kennen ja alle. Und die beiden Brüder wurden in den 60er Jahren ermordet. Robert Kennedy Jr. ist eben der Sohn von Robert Kennedy Sr. und ist ein schon sehr lange bekannter Jurist und Umweltaktivist in den USA. Der hat schon in den 80er Jahren Umweltorganisationen gegründet, die sehr erfolgreich auch Ansprüche durchgesetzt haben. Also zum Beispiel die Riverkeeper Alliance, eine Vereinigung zum Schutz von Gewässern, insbesondere vom Hudson River in New York. Eine andere Organisation heißt Waterkeeper Alliance, ein globales Netzwerk von Umweltorganisationen, die sich für sauberes Wasser stark machen. Und mit diesen Organisationen, die er gegründet hat, hat er dann zum Beispiel auch Musterprozesse geführt gegen Unternehmen und dazu beigetragen, dass in den USA die Umweltgesetzgebung deutlich verschärft wurde. Er ist ausgebildeter Jurist und auch Professor für Umweltrecht gewesen an der Pace University und hat über das Thema Umwelt dann in den letzten Jahren immer mehr auch das Thema Gesundheit entdeckt, weil er eben festgestellt hat, die Umweltverschmutzung und die Belastung mit Pestiziden und Insektiziden und so weiter hat massive Folgen für die Ernährung, für die Gesundheit der Amerikaner und die Art und Weise der Lebensmittelproduktion in den USA hat massive Folgen für die Gesundheit der Amerikaner. Und das sind so zwei Themen, die er in den letzten Jahren immer stärker gemacht hat. Vielleicht noch ganz interessant, was er noch gegründet hat, was heute auch eine Rolle spielt, ist die Children's Health Defense, also Organisation zur Verteidigung der Kindergesundheit. Das ist eine NGO, die sich gegen Impfpflichten für Kinder stark macht und da so eine sehr fundierte, kritische Position immer wieder bezieht. Also der Mann war schon an vielen Baustellen sozusagen aktiv und er hat ursprünglich kandidiert als selbstständiger, unabhängiger Kandidat für die Präsidentschaftswahl in den USA. Und wer das amerikanische Wahlsystem so ein bisschen kennt, weiß, außer Demokraten und Republikanern gibt es fast nichts, aber natürlich nur fast nichts. Also es gibt immer wieder mal so Exoten, die als unabhängige Kandidaten ein bisschen für Aufsehen sorgen, aber letzten Endes nie eine wirkliche Chance haben, irgendwas zu erreichen, weil die natürlich in so einem riesigen Land mit so riesigen Werbebudgets gar nicht anstinken können gegen die Demokraten und die Republikaner. Das war auch bei Kennedy natürlich das Problem. Ich denke, er hat das dann auch irgendwann selbst gemerkt, dass es wenig Sinn macht, dann doch relativ viel Geld in einen Wahlkampf zu investieren, der absolut aussichtslos ist. Und ich glaube, er hat dann einen sehr, sehr cleveren Schachzug gemacht, nämlich er ist ein Bündnis eingegangen mit Trump. Also Robert Kennedy ist kein überzeugter Trumpist oder kein langjähriger Anhänger von Donald Trump. Er war auch nie in der Republikanischen Partei.
Die Familie spricht ja auch dagegen, ne?
Genau, absolut, ja. Die Familientradition. Und er hat aber dann eben gesagt, okay, ich mache einen Deal, was mit Trump ja ganz gut zu gehen scheint immer. Und hat gesagt, ich ziehe meine Bewerbung zurück. Ich biete dir, also so vermute ich es, jetzt ist meine Interpretation der Sache, ich biete dir Unterstützung von einem Spektrum, was deiner Wählerschaft eigentlich total fernsteht, nämlich gesundheitsinteressierte, naturverbundene, vielleicht eher linke Bildungsbürger sozusagen, die du nur schwer erreichen kannst. Aber dafür will ich auch eine Gegenleistung, nämlich eine maßgebliche Rolle in der Gesundheitspolitik, wenn du an die Macht kommst. Und das scheint er relativ clever ausgehandelt zu haben, denn die Entwicklung läuft doch sehr in seine Richtung.
Schwarz-grüne Koalition würde ich das jetzt auf unsere Verhältnisse übertragen, ne?
Ja, könnte man so sagen, ja. Wobei man mit dem Stichwort grün muss man, glaube ich, in den USA sehr vorsichtig sein. So eine richtig grüne Bewegung in dem Sinne gibt es da ja nicht. Da läuft sehr viel mehr über die Bürgerrechtsorganisationen, die dann eben auch an solchen bei uns eher grün verorteten Themen sich abarbeiten. Kennedy hat ein Programm entwickelt, was einen Titel hat, der sehr Trump-mäßig klingt. Make America Healthy Again, MAHA. Und dieses Programm, was ja fast genauso klingt wie Make America Great Again, ist super spannend, wenn man sich das mal anguckt. Dann finden wir da ganz, ganz viele Stichworte, die auch für unsere Arbeit hier in der Praxis Dr. Freund und für Sibylles Ansatz total passend sind. Das ist wirklich spannend. Das Schwerpunktthema dieses Programms Make America Healthy Again ist, chronische Krankheiten in den USA, insbesondere bei Kindern, zu bekämpfen. Und zu den wichtigsten Schwerpunkten gehören zum einen der Fokus auf die Reduzierung von Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herzkrankheiten, Autismus, psychischen Störungen. Und das alles tendenziell sehr stark durch präventive Maßnahmen und nicht durch medikamentöse Behandlung. Entsprechend zweitens, ganz logisch, eine massive Reform der Ernährungsweise der Amerikaner. Also die Zurückdrängung ultraverarbeiteter Lebensmittel, künstlicher Farbstoffe. Also zum Beispiel ist in den USA jetzt gerade ein Farbstoff verboten worden, der heißt Red Number 40, der wohl für extrem rote Farbtöne sehr wichtig ist, der krebserregend sein soll. Eine Reform der Ernährungsrichtlinien, Stichwort Fast Food, eine Überarbeitung von Subventionsprogrammen für ungesunde Lebensmittel, also Stichwort Subventionen für Mais, Weizen und Reisanbau, Förderung von Vollwertkost. Dritter Punkt, Reduzierung von Umweltgifte. Da kommt sozusagen der Ökoaktivist Robert Kennedy wieder zum Vorschein, also Reduzierung von Fluorid im Trinkwasser und so weiter. Alles, was mit gesundheitlichen Problemen auch zu tun hat. Und der vierte Punkt ist dann einer, der jetzt gerade richtig relevant wird, Transparenz und Reform von Gesundheitsbehörden. Also hin zu einer radikalen Transparenz bei der FDA, der Food and Drug Authority, dem Center for Disease Control und dem National Institute of Health. Also alles Maßnahmen, die dazu dienen sollen, den Einfluss von großen Pharmakonzernen und großen Nahrungsmittelkonzernen auf gesundheitspolitische Regelungen zu verringern. Und was auch noch sehr spannend ist in dem Programm Make America Healthy Again, ist ausdrücklich die Rede davon, dass man die funktionale Medizin und ganzheitliche Gesundheitsansätze unterstützen und stärken möchte. Also da sind dann auch tatsächlich alternativmedizinische Methoden erwähnt.
Eine funktionelle Medizinausbildung habe ich auch übrigens.
Genau, kannst du dich bei Robbie Kennedy bewerben.
Genau, ja, das passt sehr gut in unsere Praxis. Das ist ein
Dieses Programm hat Kennedy entwickelt und quasi mitgebracht, als er mit Trump dann eben eine Vereinbarung irgendwie getroffen hat. Und da kam dann auch dieser Titel zustande, Make America Healthy Again. Das Programm hat mittlerweile den Status sozusagen von offizieller Regierungspolitik. Trump hat nach seiner Amtseinführung eine Kommission eingesetzt, die Make America Healthy Again Commission. Die wird von Kennedy geleitet und diese Kommission soll dieses Programm jetzt Stück für Stück umsetzen. Und da deuten sich jetzt also wirklich massive Umwälzungen an in der Nahrungsmittelindustrie, in der Gesundheitsbranche und eben auch im Bereich Impfen. Und da kommen wir dann so allmählich zum Thema Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP, das ist quasi, man könnte so sagen, die Parallelorganisation zur STIKO, also ein Expertengremium, was dafür da ist, Impfstoffe zu beurteilen, zu bewerten und Impfempfehlungen auszusprechen oder zu verwerfen. Und dieses Gremium hat er jetzt mal mit einem Handschlag komplett umbesetzt, also hat alle gefeuert, die da drin waren und hat auch ziemlich deutliche Worte gefunden in der Öffentlichkeit für deren bisherige Tätigkeit.
Okay, magst du uns ein paar dieser Worte vielleicht mitteilen? Also das hört sich ja schon sehr vehement an.
Ja, das war sehr vehement und das waren wirklich auch heftige Vorwürfe, weil er denen vorgeworfen hat, dass die meisten von ihnen finanzielle Eigeninteressen vertreten und mit der Pharmaindustrie eng verbandelt sind und da nicht eine wirkliche neutrale, unvoreingenommene Bewertung von Impfstoffen vorgenommen haben, wie es im Interesse der Patienten wäre, sondern tatsächlich da die Interessen der Pharmaindustrie mehr oder weniger durchgewunken haben. Er hat dann davon gesprochen, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, dass die letzten 300 Impfstoffe, die sozusagen in dem Gremium vorgestellt wurden und bewertet werden sollten, dass davon nicht einer kritisch betrachtet oder zurückgewiesen wurde. Nicht einer. Ja. Und er hat auch berichtet, dass die Zahl, also Kennedy hat moniert, dass die Zahl der Impfungen für Kinder, verpflichtender Impfungen für Kinder von 1986, da waren es 11, auf mittlerweile 92 angestiegen ist. Das heißt, Kinder kriegen in den USA mittlerweile, ein normal durchgeimpftes Kind hat 92 Impfungen bekommen.
Wow.
Und das hat er massiv angeprangert und hat gesagt, das ist einfach ganz erkennbar Markt sozusagen. Ja, da geht es um Markterschließung und Marktdurchsetzung. Da geht es nicht um Gesundheit und schon gar nicht um Schutz von Kindern oder anderen Patienten. Und er hat dafür auch konkrete Beispiele gehabt. Also er hat zum Beispiel berichtet, dass von 4 von 5 Mitgliedern, die für eine Rota-Impfung gestimmt haben in diesem Gremium, finanzielle Interessen mit genau dieser Rota-Impfung auch verbunden hatten. Das heißt, sie haben davon profitiert. Und ein Mitglied der ACIP, Paul Offit heißt der, der hat ein Patent an einem Rota-Impfstoff, Rotatec heißt der, verkauft für 186 Millionen US-Dollar. Das heißt, und er hat dann selber wohl auch noch den Fehler begangen zu sagen, I've won the lottery. Also ich habe in der Lotterie gewonnen, weil er selber in dem Gremium sitzt, was die Rota-Impfung beschließt und dann verkauft er seine Patente an diese Impfung für 186 Millionen US-Dollar.
Erschreckend. Ich versuche das jetzt auf Deutschland ein bisschen zu übertragen. Wenn ich dort mir die ständige Impfkommission anschaue, da gibt es ja auch so ein Feld und dann steht halt irgendwie, es gibt keine Interessenskonflikte. Und das mag auf den ersten Blick auch tatsächlich so sein, aber ich gucke mir dann immer den Werdegang der Menschen an. Und ich finde, der erste Interessenskonflikt ist schon mal da, wenn ich irgendwie in einer Praxis arbeite, in der vielleicht geimpft wird. Dann habe ich einen Interessenskonflikt. Ich kann das auch nicht schönreden.
Das ist auch ein interessanter Ansatz.
Nee, du verdienst Geld damit. Das heißt, natürlich, in diesem Moment, und wenn du eine Empfehlung für etwas aussprichst, dann bedeutet das, wenn ich es jetzt nur rein aus dem wirtschaftlichen Blick sehe, bedeutet es, ich habe einen Mehrumsatz, wenn das empfohlen wird und Menschen kommen und vielleicht viele es nicht hinterfragen, habe ich einen Mehrumsatz in der Praxis.
Ich glaube, dem kann man nicht widersprechen, zumal ja Impfungen nicht budgetiert sind. Das heißt also, du kannst so viel impfen, wie du willst und du kriegst immer dein Geld als Kassenarzt. Also die sind ja budgetiert. Das heißt, das ist so eine Sache, die mich früher immer, als ich angestellt war, geärgert hat, dass wenn ich gesagt habe, der und der Patient braucht jetzt Massagen oder sowas, dann ging das nicht. Dann sollten wir die spritzen, die Patienten, weil das Budget dann überzogen wurde und dann hätte meine Chefin die Massagen bezahlen müssen für den Patienten. Aber bei den Impfungen ist das eben nicht so. Die sind nicht budgetiert. Und das, da hast du vielleicht echt nicht unrecht.
Ich sage mal, das ist jetzt mein naiver, nicht fachlicher Blick, den ich mir hier ja zum Glück leisten darf und kann. Ich gehe jetzt nochmal rein. Also ich habe vorhin 92 Impfungen gehört. Soweit sind wir, glaube ich, in Deutschland nicht. Allerdings war ich, als ich zum ersten Mal mit meinen Kindern vor dieser Frage stand, auch erschrocken, weil es war schon eine deutlich hohe zweistellige Zahl, die mich wirklich so ins Grübeln gebracht hat, dass ich dann auch erstmal gesagt habe, bleibt mir erstmal weg.
Ja, und wenn das natürlich alles nachgewiesen wäre, dass das sicher und sinnvoll wäre und dass auch die Kombinationen sicher und sinnvoll wären, dann wäre es ja schön, aber das ist eben das Problem und deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass dieser Aktivismus aus USA gerne nach Deutschland schwappt, dass man hier auch mal mehr für Transparenz sorgt und dass man zum Beispiel auch mal schaut, dass man Impfungen gegen Placebo testet. Das haben wir nämlich gar nicht. Glaubt ja jeder, ne? Du denkst wahrscheinlich, wenn du irgendwas bekommst, jetzt ein Medikament, sollte das ja gegen Placebo getestet sein. Und genauso sollten auch Impfstoffe gegen Placebo getestet sein. Aber das wird nicht gemacht. Es gab um die 1980er Jahre sowas, da gab es, glaube ich, 3 Hepatitis B-Impfstoffe, die wurden mal gegen Placebo getestet. Und das war's. Ansonsten wird immer gegen einen früheren, gegen einen älteren Impfstoff getestet. Also das ist total verrückt, ja. Oder die HPV-Impfung zum Beispiel, die wurde auch nicht mit einem Placebo getestet, sondern auch wieder, da wurde auch gegen einen Impfstoff getestet. Also nicht gegen ein inertes Placebo, das heißt also gegen Kochsalzlösung.
Jetzt erstmal die Frage, warum macht man das nicht? Also ich kann jetzt noch verstehen, dass vielleicht Menschen sagen, ich möchte, dass meine Kinder geimpft werden, aber ich glaube, man würde ja trotzdem eine Gruppe hinbekommen, die freiwillig das macht.
Also ich
das wäre dann keine blinde Studie, aber man könnte trotzdem, man hätte Vergleichswerte.
Ja, aber also bei den Kindern ist es halt so, die impft man dann alle, weil man sagt, man möchte ihnen die Impfung nicht vorenthalten.
Das ist die offizielle Begründung. Das
ist die offizielle Begründung, danke. Aber ja, natürlich hat man dann mehr Nebenwirkungen, weil die Adjuvantien einfach Nebenwirkungen machen. Und so kriegt man ein paar Nebenwirkungen raus. Also das ist ganz...
Also vielleicht, um den Prozess nochmal deutlich zu erklären. Man hat zwei Gruppen. Die eine wird geimpft mit dem Impfstoff, um den es geht. Und der soll geprüft werden, ist er effizient, also verhindert er die Erkrankung oder die Ansteckung oder sowas. Und zweitens ist er sicher, macht er nicht mehr Nebenwirkungen als irgendwie zumutbar. Und um das zu beurteilen, hat man eine Vergleichsgruppe. Und konsequent wäre dann eben, dass die Vergleichsgruppe nur mit Kochsalzlösung, also mit nichts im Prinzip geimpft wird. Wenn also da gar kein Ereignis stattfindet im Immunsystem, hätte man sozusagen den realistischen Vergleichswert. Der würde aber natürlich eine sehr viel höhere Zahl an auffälligen Nebenwirkungen erbringen bei der geimpften Gruppe, als wenn man als Kontrollgruppe nicht Kochsalzgeimpfte nimmt, sondern Menschen, die auch mit einem Impfstoff geimpft werden. Dann gibt es da auch Nebenwirkungen. Die kann man also wegkürzen. Ja? Also du hast in der Kontrollgruppe vielleicht, sei jetzt mal einfach 10 Nebenwirkungsfälle und in der Impfstoffgruppe hast du 20. Das bedeutet, 10 fallen weg, ist der Unterschied nur noch 10 mehr Nebenwirkungsfälle. Während wenn es mit der nicht geimpften Gruppe verglichen würde oder Placebo geimpften Gruppe verglichen würde, wären es eben 20. Also die Statistik wird geschönt durch solche Prozedere.
Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil ich glaube, wir werden das auch heute hier nicht klären und ändern. Aber ist denn sowas, jetzt stellen wir uns mal das so vor, wäre denn bei uns überhaupt sowas möglich, dass so eine ganze Kommission entlassen wird und ausgetauscht wird? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Unsere Kommission wurde ja ausgetauscht. 2024 im Februar wurde die STIKO neu besetzt, aber natürlich mit einem ganz anderen Hintergrund. Und das hat noch Lauterbach gemacht. Und da ist es ganz interessant. Also da gibt es 17 Menschen, die für die STIKO antreten. Und gut, die meisten sind wohl unabhängig. Das wissen wir natürlich auch nicht ganz sicher. Aber es gibt da schon auch Leute, die beratend tätig sind für Pharmahersteller. Also zum Beispiel die Sandra Cizek, die seit Januar 2025 dabei ist, berät BioNTech. Und BioNTech ist ja nun eine bekannte Firma. Da gibt es also schon mal ein Problem, finde ich. Ja. Dann gibt es die Frau Quetkat, die hat eine Beratungstätigkeit für verschiedene Firmen, darunter GSK, AstraZeneca, Pfizer. Die macht Vorträge für Sanofi. Und dann gibt es noch eine Firma, die heißt Sigvirus, dafür macht sie Manuskripte. Dann gibt es den Herrn Dr. Schönfeld, der macht die Studienleitung für Novartis und GSK. Also was soll der in der STIKO? Und dann gibt es noch die Frau Professor Ursula Wiedermann, die ist Inhaberin von Patenten auf Vakzine gegen Brust- und Magenkrebs und Chief Scientific Officer bei Imogen. Ja, also da sieht man auf jeden Fall, dass die Leute schon mal einen Bezug haben zur Pharmaindustrie. Und natürlich bringen die dann ihre Meinung ein und ihre Gedanken dazu ein, dass sie gerne, was soll ich sagen, mir fehlen gerade die Worte, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich vertreten die Interessen. Und dann ist es aber ganz interessant, wer noch in der STIKO ist, nämlich da fragt man sich dann, was sollen die denn da eigentlich? Eine Kommunikationswissenschaftlerin und Mitarbeiterin von der Cornelia Beetsch, das ist nämlich die Frau Professor Rossmann. Was soll die in der STIKO? Die STIKO ist dazu da, abzuwägen, welche Impfstoffe sicher und sinnvoll sind für uns. Und diese Frau ist Kommunikationswissenschaftlerin. Also die Cornelia Beetsch war dafür verantwortlich, dass Leute in Richtung Impfung getrieben wurden. Also das nennt man dann Nudging. Und das ist zum Beispiel die Bratwurst, die bekannte, ja, dass man hingeht und sagt, okay, sie kriegen eine Bratwurst, dafür impfen wir sie. Aber natürlich ist Nudging geht noch viel weiter. Also zum Beispiel würde ich sagen, 2G ist auch Nudging. Das heißt, du darfst nicht mehr einkaufen gehen oder du darfst nicht mehr in Kneipen gehen, du darfst nicht mehr hierhin und nicht dahin. Und dann lass dich doch impfen, dann kannst du wieder überall hin.
Wobei das aus meiner Sicht nicht Nudging ist, sondern tatsächlich schon eine Übertretung der Grundrechte, die wir haben. Ich habe jetzt noch eine Frage. Du hast jetzt einige Menschen genannt, die in dieser ständigen Impfkommission sind. Wer vertritt denn zum Beispiel Elternrechte?
Richtig, das ist nämlich genau das, was fehlt. Also es gibt keine Patientenvertreter und es gibt auch, glaube ich, mehr oder vielleicht ein oder zwei Kinderärzte. Das wäre total wichtig, dass wir wirklich Kinderärzte da drin hätten, und zwar mehrere, die auch abwägen können, was wichtig ist und was nicht, auch aus der Praxis, ja, also nicht nur die Studien lesen können. Dafür haben wir aber noch einen Modellierer drin, das ist der Professor Flasche. So, was will denn bitte ein Modellierer, ein infektionsepidemiologischer Modellierer in so einer Gruppe? Der will berechnen, wann wir die nächste Pandemie bekommen. Aber wir wissen ja, dass diese Berechnungen alle für die Tonne waren. Also ich meine, da ist ja nichts wirklich wahr gewesen, was da rauskam. Also da bin ich schon wirklich sehr kritisch. Und man fragt sich jetzt, was macht ein Modellierer und geradezu mit einer Kommunikationswissenschaftlerin in der STIKO? Da kann man sich doch nur überlegen, dass die irgendwelche manipulativen Sachen vorhaben.
Also Eltern sind nicht vertreten. Gibt es wenigstens eine kritische Stimme?
Das ist schwer zu sagen. Also bisher hat sich da niemand hervorgetan in dem Gremium. Traditionell war die STIKO eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, sehr konservativ besetztes Gremium. Es gab da wenig Wechsel in den früheren Jahren. Und das hatte auch damit zu tun, dass die STIKO selbst eben auch immer wieder gesagt hat, es ist für unsere Arbeit total wichtig, dass wir Kontinuität haben, dass wir Leute haben, die auch die Arbeit über lange Jahre schon begleitet haben und dann großen Erfahrungsschatz haben. Lauterbach war das zunehmend ein Dorn im Auge, weil der alte Vorsitzende Thomas Mertens durchaus ja immer wieder mal kritische Worte gefunden hat. Der hat ja auch zum Beispiel am Anfang der Pandemie gesagt, er würde seine Tochter nicht impfen lassen. Da hat er natürlich schwer Prügel für bezogen. Und Lauterbach hat dann tatsächlich vor der Neubesetzung der STIKO eigens eine Regelung verabschieden lassen, die die Amtszeit der STIKO-Mitglieder auf 3 Amtsperioden begrenzt. Das gab es vorher nicht. Vorher war es so, du konntest im Prinzip unbegrenzt lange in der STIKO Mitglied sein, wurdest immer wieder neu berufen, aber es konnte x-mal passieren, also gab da keine Beschränkung. Und da sind dann zum Beispiel so Leute wie der Fred Zepp, ich glaube, der ist seit den 70er Jahren in der STIKO, ein ganz alter Hase der Impfforschung. Und diese Regelung hat Lauterbach geändert und gesagt, die Leute dürfen jetzt nur noch 3 Amtsperioden in der STIKO sitzen und dann müssen sie ausgetauscht werden. Und das hat ihm natürlich den Vorwand gegeben, 2024 da so einen größeren Wechsel einzuläuten. Und natürlich ist da sozusagen sein Verständnis von Pandemiepolitik treibend gewesen im Hintergrund. Ja, damals hat sich ja auch noch nicht abgezeichnet, ob die Ampel zerbricht oder weitermachen kann oder so. Und er ist mit Sicherheit davon ausgegangen, dass er bei künftigen Infektionskrankheiten in so einer neu besetzten und entsprechend mehr auf Impfpropaganda ausgelegten STIKO einen großen Bündnispartner hätte. Das ist sicher die Triebfeder hinter dieser Veränderung. Ja, und so Leute wie die Frau Rossmann als Kommunikationswissenschaftlerin sind da der beste Beweis für. Ja, und auch dieser Modellierer. Da geht es ganz klar darum, auch Drohszenarien entwickeln zu können und an die Bevölkerung verkaufen zu können, um dann eben mit Impfungen künftig wieder flächendeckend vorzugehen.
Ja, vielleicht gucken wir doch nochmal zurück auf die USA und gucken uns nochmal an, wen Robert Kennedy jetzt nominiert hat. Das ist nämlich durchaus spannend. Die neuen Kandidaten, oder die sind jetzt schon nominiert, die jetzt in diesem Advisory Committee on Immunization Practices sitzen, die sind von einem ganz anderen Schlag. Und da war natürlich sofort, als man gehört hat, Kennedy hat vor, dieses Gremium aufzulösen und neu zu besetzen, war natürlich sofort die Befürchtung groß bei den Mainstream-Medien, oh Gott, jetzt kommen die ganzen Impfgegner, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die ganzen Schwurbler. Und wenn man sich jetzt das Profil der Leute anguckt, die da berufen wurden, neu, dann sieht man, das sind hochkarätige Leute mit großer Kompetenz. Also ist zum Beispiel ein Arzt dabei, der heißt Retzef Levy. Der ist Dozent für Risikoanalyse und Gesundheitsdatenmanagement. Und das ist derjenige, der mit einigen anderen zusammen den Anstieg von Myokarditis-Fällen nach Impfungen in Israel entdeckt hat. Also der die Daten durchforstet hat, die sowohl die israelische Regierung als auch das Center for Disease Control in den USA eigentlich vertuschen wollten. Und der hat aufgedeckt, dass es da einen massiven Anstieg an
Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, gab. Dann ist berufen worden, sehr bekannter Name, Robert Malone, einer der Erfinder der mRNA und der Lipid-Nanopartikel-Technik, der da schon sehr lange dran geforscht hat und in den letzten Jahren sehr, sehr kritisch gegenüber diesem von ihm so auch beforschten Thema geworden ist. Der hat nämlich sich mit Moderna impfen lassen in der Pandemiezeit und hat schwere Impfnebenwirkungen erlitten. Und das hat ihn ziemlich, ja, man kann fast sagen, bekehrt. Also er ist mittlerweile ein sehr, sehr großer Kritiker der mRNA-Technik. Der sitzt in der neuen Impfkommission und ist ja nun kein Amateur. Ja. Oder auch Dr. Martin Kulldorff. Das ist der einer der Autoren der Great Barrington Declaration. Die Great Barrington Declaration war ein Papier von, ich glaube, ungefähr 100 Medizinern, was ziemlich viel Wirbel verursacht hat in der Pandemie. Die haben nämlich in diesem Papier die Strategie mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen als falsch bewertet und gesagt, man hätte viel mehr gezielt Risikogruppen schützen müssen und die Freizügigkeit der ganzen anderen Menschen gewährleisten müssen. Kulldorff war einer der Autoren dieser Great Barrington Declaration. Ein anderer war Jay Bhattacharya, der ist heute Leiter von der amerikanischen Gesundheitsbehörde NIH. Also auch da wieder jemand, der von Kennedy in eine zentrale Position gehievt wurde. Ein hochkarätiger Wissenschaftler und jemand, der eben sehr differenziert und kritisch mit Impfungen umgeht. Also dieses Framing, dass das jetzt absolute Impfgegner seien, ist absolut unbegründet, weil es einfach hochkarätige Fachleute sind. Da gibt es noch einige mehr, müssen jetzt vielleicht nicht alle durchgehen, aber interessant ist zum Beispiel auch dieser Martin Kulldorff, den ich gerade schon erwähnt habe, der hat zwei Systeme entwickelt zur Surveillance, also zur Überwachung von Impfnebenwirkungen, und diese Systeme sind so gut, dass die mittlerweile weltweit eigentlich der Standard sind für solche Nebenwirkungsüberwachungen, um frühzeitig Krankheitsausbrüche zu erkennen, frühzeitig Nebenwirkungen zu erkennen. Der hat diese Systeme entwickelt, also es ist ein Mann vom Fach, ja. Und ähnlich ist es bei den anderen, da sind noch einige mehr, über die man wirklich solche Sachen auch sagen kann. Das sind hochkarätige Wissenschaftler mit einer zugegeben differenziert kritischen Haltung zu Impfungen. Und das wird mit Sicherheit jetzt auch nicht so sein, dass die ACIP alle Impfungen abschafft. Ganz und gar nicht, ja. Aber man kann durchaus damit rechnen, dass zum Beispiel gesagt wird, wenn keine placebo-kontrollierten Studien vorliegen, dann wird das nicht genehmigt. Und das ist auch ein Punkt, den Kennedy schon mehrfach thematisiert hat. Er sagt, für die ganzen Impfungen, die bei uns im Impfkalender stehen, gibt es keine placebo-kontrollierten Studien. Und das ist also Random Controlled Trials, also zufallskontrollierte Doppelblindstudien, gibt es alles nicht. Und das wird jetzt, denke ich, in den nächsten Jahren mehr und mehr gefordert werden. Und da wird die Pharmaindustrie sich ganz schön warm anziehen können.
Ich bin wieder völlig naiv. Also ich habe in allen Gremien, die etwas entscheiden oder etwas empfehlen, lieber die Kritiker sitzen, die drei Runden mehr drehen in einer Diskussion und in einer Prüfung, als die Leute, die einfach, weil sie das gut finden, schon mit einer vorgefertigten Meinung da reingehen.
Die Abnicker.
Genau. Tatsächlich hat Kennedy diesen Begriff auch benutzt und hat die als Rubberstamp-Experten bezeichnet, die alten Mitglieder der früheren Kommission, weil die eben alles nur mit so einem Genehmigungsaufkleber quasi durchgewunken haben. Ja. Das Verrückte ist ja, dass uns dieser Maßstab, den du gerade beschrieben hast, also erstmal gucken, was es an kritischen Aspekten gibt, bevor man was freigibt, das ist ja sogar Maßgabe im europäischen Recht. Das europäische Recht sieht vor, dass Maßnahmen und Produkte auf negative Folgen geprüft werden müssen, bevor sie freigegeben oder beschlossen werden können. Ja. Und das ist uns als Blickrichtung, als Perspektive sowas von abhanden gekommen. Ja, bei uns heißt es ja dann wirklich immer nur noch, oh, neuer Virus, schnell die Impfung her. Ist noch nicht erforscht, egal, es eilt jetzt. So, ja, und dann wird es durchgewunken und die kritische Prüfung, was ist damit an negativen Side-Effects verbunden, die fällt unter den Tisch.
Ich hatte da auch eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe ja gerade recherchiert zu SA-mRNA-Impfstoffen. Also das sind sich selbst vermehrende Impfstoffe, die jetzt, von denen jetzt der erste im Februar 2025 auch hier in der EU zugelassen wurde. Und da habe ich Studien gesucht. Ich habe ganz, ganz viele Studien gefunden, die sagten, ganz tolle Sache, super. Aber ich habe dann wirklich mal gesucht nach Studien, die das auch kritisch sehen. Und das findest du nicht. Das gibt es fast gar nicht. Also vielleicht habe ich mal ein, zwei Sachen gefunden, wo ein bisschen Kritik laut wurde. Aber eigentlich findet man das nicht. Und das ist schon macht einen schon nachdenklich, finde ich, ja, weil nichts kann nur positiv sein. Es muss immer einen Gegenpol geben und den muss man wenigstens angucken können. Das heißt ja nicht, dass es dann gleich eine Vollkatastrophe ist, aber man muss es wenigstens angucken.
Naja, um es auszuschließen, muss ich es ja untersucht haben.
Ja, genau.
Aber wie immer, wenn man nach der Erklärung sucht, warum das so ist, warum es diese Studien nicht gibt, diese kritischen Studien, dann gilt der alte Grundsatz, follow the money. Wer bezahlt solche Studien? In der Regel bezahlen es Pharmahersteller. Entweder direkt, dass es sozusagen eine eigene Studie ist, oder dadurch, dass sie halt große Geldbeträge für Lehrstühle locker machen. Also die sogenannte Drittmittelfinanzierung der Universitäten ist ein großes Problem. Die universitäre Forschung im epidemiologischen und virologischen und pharmakologischen Bereich ist alles andere als unabhängig von den Interessen der Hersteller. So, und insofern ist vielleicht auch, habe ich auch so bei der Recherche für den Podcast noch gedacht, die Neubesetzung dieses National Institute of Health, dieser amerikanischen Gesundheitsbehörde mit Jay Bhattacharya, noch der wichtigere Schritt, weil das nämlich die Organisation ist, die Forschung finanziert und koordiniert. Und wenn da jetzt jemand sitzt, was ja auch schon ein bisschen durch die Medien gegangen ist, der gesagt hat, wir prüfen jetzt nochmal kritisch, ob das wirklich stimmt, dass Impfungen keinen Autismus auslösen, dann wird das ganz andere Qualität von Studienarbeit auch sein, die da in den nächsten Jahren an die Öffentlichkeit kommt. Und entsprechend werden dann sich mit Sicherheit auch ganz andere Entscheidungen fällen lassen in so einer Impfkommission. Ja. Und wenn das halt bei uns nicht passiert und die Leute in der ständigen Impfkommission sind vielleicht alles hochrangige Virologen und Epidemiologen, das mag schon sein, aber eben sie arbeiten in einem universitären Kontext, der größtenteils von der Industrie finanziert ist.
So, all das, was wir jetzt gehört haben, was kann denn diese Entwicklung in den USA ja dort und hier für uns bedeuten?
Die erste Frage ist natürlich mal, von wie langer Dauer ist diese Phase oder ist es eine Phase oder ist das wirklich ein Paradigmenwechsel, der auf Dauer bleibt, wenn jetzt Kennedy da so die Pflöcke neu einschlägt? Mit Sicherheit wird die Pharmaindustrie und die Nahrungsmittelindustrie in den USA alles tun, um diesen Kurs wieder das umzudrehen. Mit Sicherheit, ja. Man muss ja eigentlich um jeden Tag froh sein, den der Mann noch lebt, dass ihm nicht irgendwie ein merkwürdiger Unfall widerfährt. Also da wird es mit Sicherheit große Kämpfe geben noch in den nächsten Jahren. Aber es ist auch so, wir haben fast noch die komplette Regierungszeit von Donald Trump vor uns. Und wenn Robert Kennedy keinen großen strategischen Fehler macht, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass er diesen Kurs über die gesamte Regierungszeit fortsetzen kann. Und das wäre dann schon eine so lange Phase, dass da massive Beschlüsse fallen können, die auch längerfristig ja vielleicht nicht unumkehrbar sind, aber doch die Gesundheitspolitik massiv verändern. Und das hat dann sicherlich auch Konsequenzen für die EU und für Deutschland.
Mit Sicherheit. Ich meine, da kommen ja nun auch dann Studien auf uns zu, die für Klarheit sorgen. Und wenn da Klarheit kommt, wenn wir Klarheit kriegen über die mRNA-Impfstoffe, was die alles so machen, wenn wir Klarheit kriegen über Nebenwirkungen von Impfungen, weil die gegen Placebo getestet werden und so weiter und so weiter. Über Autismus zum Beispiel werden die ja auch Studien machen. Wenn da mal mehr Klarheit entsteht, naja, dann wird sich hier auch einiges ändern. Das ist ja logisch.
Und es sieht ja durchaus, also wenn man so die Umfragewerte in den USA sich anschaut, es sieht ja nach einer sehr stabilen Regierung aus, die wahrscheinlich auch 4 Jahre hält. Also im Gegensatz hier vielleicht zu den Dingen, die bei uns passieren.
Ja, da ist das amerikanische Regierungssystem vielleicht auch ein bisschen weniger anfällig für solche Koalitionszusammenbrüche oder sowas, als wir das hier so kennen. Und was mir aufgefallen ist schon während der Pandemie, diese Community, die so wissenschaftlich mit solchen Studien arbeitet, die ist so globalisiert, da spielt es praktisch keine Rolle, in welchem nationalen Kontext eine Studie gemacht wird. Wenn die Substanz hat und interessante Ergebnisse bringt, wird das global wahrgenommen. Und das bedeutet natürlich auch, wenn da jetzt vom National Institute of Health neue Studien in Auftrag gegeben werden und dann kritische Ergebnisse bringen, wird das in der deutschen Wissenschaftscommunity großes Echo finden. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Impfapologeten in Deutschland mit solchen Ergebnissen umgehen werden. Da wird die Luft, glaube ich, auch für diese Leute etwas dünner und die Diskussion wird erheblich an Fahrt aufnehmen.
Ja, also es ist doch eigentlich immer so. Aus USA kommen ganz, ganz viele Sachen zu uns. Das waren die Jeans, das war Coca-Cola, sind nicht unbedingt nur gute Sachen, Aber ich hoffe dann doch sehr, dass jetzt diese Entwicklung auch mal nach Europa rüberschwappt und dass wir hier auch mehr Transparenz bekommen und ja, mehr pro Gesundheit.
Make Germany healthy again.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.